Ja, guten Nachmittag allseits. Ich freue mich sehr, dass ich da eingeladen bin zu dieser Veranstaltung. Es ist immer wieder interessant für mich, in Deutschland über das österreichische System zu reden und vor allem auch vergleichend das eine oder andere zu sagen. Aus Österreich gibt es ja nicht nur bekanntlich Positives zu berichten, aber zum Thema Rente, glaube ich, ist es tatsächlich so, dass der Blick nach Österreich lohnt. Gut, ich habe eine umfangreiche Präsentation vorbereitet. Ich werde nicht alles sagen und ansprechen. Man kann das nachher nachlesen. Aber das Wichtigste werde ich hervorheben und ich hoffe, es zeigt, dass, was da in der Überschrift steht, eine starke Rente ist, eine starke gesetzliche Rente ist möglich, dass das tatsächlich in Österreich vorgezeigt wird. Und ich würde glauben, dass der Blick nach Österreich um einiges sinnvoller wäre aus deutscher Sicht als nach Schweden. Ich würde zu dem Schweden-Punkt noch eine Ergänzung machen. Die fünf Punkte wurden genannt, wenn die übernommen werden aus Schweden. Da gibt es noch einen sechsten Punkt. In Schweden ist der Gesamtbeitrag, wenn man zusammenzählt Altersrente, Invalidenrenten, Hinterbliebenenrenten und Betriebsrenten, ist der Gesamtbeitrag ca. 26%. Und den Großteil zahlen die Arbeitgeber davon. Also dieses schwedische Modell, also insofern war es ganz richtig, wenn man das wirklich in der Gesamtheit übernehmen würde, aber davon kann überhaupt keine Rede sein. Wir haben in Österreich da auch viele Diskussionen gehabt. Also wenn man das dann näher den Arbeitgebern irgendwie vorlegt, dann ist Hände weg von diesem Modell. Gut, schauen wir nach Österreich. In meinem Vortrag haben wir gedacht, ich werde über die zuerst einmal so ein bisschen natürlich über das österreichische System, über den aktuellen Stand reden, dann über Reformen. Ist vielleicht ganz interessant, aus deutscher Sicht zu hören, wie kam es denn dazu, dass die Unterschiede so groß sind. Dann einen Blick in die Zukunft, Österreich-Deutschland, kurzer Vergleich. Und am Schluss, wenn die Zeit bleibt, werde ich noch vielleicht ein paar ergänzende Worte zum Thema Arbeitsmarkt und Demografie sagen. Ich beginne mit den zentralen Merkmalen, spreche hier nur auf die Schnelle die ersten beiden Punkte an, nämlich, geht das so? Okay. Nämlich, wir haben in Österreich eine ganz klare Schwerpunktsetzung beim gesetzlichen System. Das ist, ich werde das näher noch ausführen dann, ganz klar. Dann ein Punkt, der jetzt immer wieder schon genannt wurde. Wir haben ein System, das alle Erwerbsformen in das gesetzliche System einbindet. Bei den Beamten haben wir folgende Regelung. All along wird das Leistungsrecht und Beitragsrecht 1:1 angeglichen an die Rentenversicherung, an die gesetzliche Pensionsversicherung, wie es in Österreich heißt. Allerdings administrativ bleiben die Beamtenversorgungen Bund, Land, Gemeinden bei den jeweiligen Gebietskörperschaften. Aber der Sache nach ist das sozusagen 1:1 angeglichen mit Übergangsfristen. Ich gehe gleich zum nächsten Punkt. Leistungsziel, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir haben als Ergebnis der Reformen 2003, 2004, auf die ich dann nachher noch zurückkomme, folgendes Leistungsziel im österreichischen Recht, Formel 80, 45, 65, soll heißen 80% Lohnersatzrate brutto bei 45 Versicherungsjahren und Rentenantritt mit 65. Also das ist die zentrale sozusagen Formel, um die herum sich dann das Weitere rankt. Und das Weitere ist vor allem, nächster Punkt, Pensionsberechnung. Ich sage da immer Pension, ich hoffe, das ist nicht allzu verwirrend für Sie, weil, wie gesagt, in Österreich wird das alles als Pension, seit Beginn der 1960er Jahre übrigens. Früher hieß das auch Rentenversicherung, dann wurde das irgendwie umbenannt in Pensionsversicherung, was auch immer da genau die Hintergründe waren. Zurück zur Pensionsberechnung. Die zentrale Regelung ist, pro Jahr wird vom versicherten Erwerbseinkommen ein Prozentsatz in Höhe von 1,78 an das jeweilige Pensionskonto der Versicherten übertragen und dort als Leistungsgutschrift vermerkt. Also das funktioniert anders als in Deutschland mit den Entgeltpunkten und nachher aktueller Rentenwert. In Österreich wird sofort in jedem Erwerbsjahr auf ein Pensionskonto ein konkreter Leistungsanspruch zugebucht. 1,78% vom jeweils versicherten Erwerbseinkommen und dann aufgewertet mit dem Lohnindex. Das ist dann der nächste Punkt. Die laufenden Renten werden nur mit dem mit der Inflation im Wesentlichen per Gesetz, auf gesetzlicher Grundlage nur mit der Inflation angepasst. Allerdings ist es so, zumindest die letzten 7, 8 Jahre war es so, dass fast immer Sondergesetze beschlossen wurden mit folgenden Regelungen, Renten relativ niedrig, höher angepasst über dem, über der Inflationsrate und hohe Renten mit niedrigeren Werten. Schauen wir weiter. Mindestsicherung im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, der vor allem aus deutscher Sicht, glaube ich, doch etwas überraschend ist von den Werten her. Mindestsicherung heißt, dass in jenen Fällen, wo das Gesamteinkommen einer pensionierten Person diese Werte, die hier stehen, nicht übersteigt, eine Aufschlagszahlung stattfindet bis zur Erreichung dieser Werte. Wobei dazu zu sagen ist, diese Werte sind wie alle Rentenzahlungen in Österreich mal 14 zu rechnen aufs Jahr bezogen, weil es in Österreich 14 Rentenzahlungen gibt, Pensionsbezahlungen. Es gibt in Österreich ein Weihnachtsgeld und ein Urlaubsgeld, das gibt es auch vorgelagert für Erwerbstätige. Von diesem Urlaubs- und Weihnachtsgeld sind auch Pensionsbeiträge zu zahlen in voller Höhe und sozusagen entsprechend dem gibt es auch in der Pensionsphase die 14 Zahlungen pro Jahr. Also in zwei Monate, ich glaube es sind Mai und Oktober bei den Pensionisten, gibt es eine relativ gute Zahlung. Auch bei diesen Mindestzahlungen für Alleinstehende derzeit der Wert 1110 Euro. Mal 14 müsste man das, wie gesagt, sagen, bei Paaren ist es 1,752 und dann gibt es noch höhere Sätze für Personen mit längerer Versicherungsdauer, da wird ein sogenannter Pensionsbonus dann noch zusätzlich zu dieser Ausgleichszahlung geleistet auf die Werte, die dort stehen. Zum Beispiel nach 480 Beitragsmonaten bei alleinstehenden Personen ist dann die Mindestpension 1443 Euro. Ja, das ist also aus deutscher Sicht, glaube ich, doch relativ hoch. Nächste Folie nur ganz kurz. Wir haben eine längere Versicherungsvorgabe, 15 Versicherungsjahre, um einen Grundrentenanspruch zu erwerben. Davon müssen mindestens 7 Erwerbsjahre sein. Also der Rest kann über angerechnete Kindererziehungszeiten, Arbeitslosenzeiten oder wie auch immer erworben werden. Aber in Summe sind es 15 Jahre, das ist deutlich mehr als in Deutschland. Rentenalter ist an sich 65, unverändert, bei Frauen sogar aktuell noch um einiges niedriger, aber da ist ein Angleichungsprozess im Gange. Aber es gibt keine Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters und es gibt auch, sage ich da gleich dazu, keine so Demografiefaktoren oder ähnliches mehr, wie es in Deutschland der Fall ist mit Riester-Faktor und Rürup-Faktor und ähnlichen Dingen. Vor 65, vor diesem gesetzlichen Rentenalter, kann man in Rente gehen, wenn zumindest 40 Versicherungsjahre vorliegen. Da gibt es dann relativ hohe Abschläge, die sind höher als in Deutschland, allerdings ausgehend von einem wesentlich höheren Grundniveau. Dann haben wir noch eine sogenannte Schwerarbeitspension, auf die ich hier nicht näher noch eingehe aus Zeitgründen. So, damit sind wir bei den Renten oder Pensionshöhen. Zuerst haben wir da mal die Männer. Ich habe das in Neupensionen und Bestandspensionen gegliedert. Also die Balken hinten sind die Neupensionen 2021 und die vorderen Balken sind die Bestandspensionen, also der Durchschnitt aller ausgezahlten Pensionen. Und zwar gegliedert nach in der Mitte, die mittleren Balken sind der Medianwert und rechts oberer Quartilswert, also 75%, da liegen also 25% der Pensionszahlungen liegen drüber, 75% drunter und umgekehrt unten die niedrigeren Balken ganz links, der 25% Wert, also 25% niedriger, 75% höher. Wir sehen da bei den Männern haben wir im Median in der Mitte Neupensionen 2517 mal 14 und 25% der neu zu erkannten Renten liegen über diesen 3272 Euro. Das sind Bruttowerte, muss man dazu sagen. In Österreich sind die Renten voll steuerpflichtig. Netto bedeutet 3272 in etwa 2500 bisschen mehr. Und bei niedrigeren Pensionszahlungen ist der Brutto-Netto-Abstand deutlich geringer. Bei den niedrigeren Werten, bei den Frauen dann vor allem, ich gehe jetzt gleich einmal weiter zu den Frauen, da sehen wir nämlich eins gleich der Probleme des österreichischen Rechts hier gleich mit verbunden. Die Frauenpensionen sind wesentlich niedriger, sie sind wohl im Vergleich zu Deutschland vielleicht gut, zu den deutschen Frauenpensionen, aber in Relation in Österreich ist das natürlich ein wahrlich großes Problem, dass wir so große Abstände haben. Das spiegelt die sehr unterschiedliche Arbeitsmarktintegration und die Bedingungen, unter denen Frauen erwerbstätig sein können oder eben nicht. Und vieles mehr von, was weiß ich, ungleicher Bezahlung oder Tätigkeit in Berufsfeldern, die schlechter entlohnt sind. Aber jedenfalls bei den Frauen haben wir, ich beginne wieder mit den Neupensionen, die hinteren rot-braunen Balken haben wir eine Medianpension von 1.367 brutto. Das ist, da ist kaum eine Steuer zu zahlen bei der Höhe. Sozialversicherungsbeiträge sind in Deutschland viel niedriger, sind in Österreich viel niedriger. Das sind nur in Summe 5,1 Prozentpunkte Abzug. Das ergibt einen Nettowert in dem Fall, glaube ich, so ungefähr von 1.300 Euro. Also das ist die Median-Frauenpension mal 14. Dann die höheren Werte, also beim 75%-Wert, da haben wir 1.971 und 25% der Frauenpensionen liegen über diesem Wert. Die Bestandspension ist vielleicht auch noch interessant, hätte ich bei den Männern auch schon erwähnen können, aber diese blauen Balken sieht man überall, sie sind deutlich niedriger als die neu zu erkannten Pensionen. Das hat zwei Gründe, würde ich sagen. Das eine schon die Aufwertungsproblematik, die, wie gesagt, in den letzten Jahren wohl durch Sondergesetze immer wieder doch anders geregelt wurde, aber langfristig gesehen, also die Leute, die schon sehr lange in Rente oder in Pension sind, bei denen wirkt sich das aus, dass die Aufwertung hinter den Lohnentwicklungen zurückbleibt. Sehr stark spiegelt sich aber in diesen Zahlen, also Abstand Neupensionen zu Bestandspensionen, auch die sehr unterschiedliche Erwerbsintegration. Vor allem bei den Frauen ist es doch so, dass diejenigen, die heute in Pension gehen, einen etwas besseren Erwerbsverlauf im Regelfall haben als die vor 10, 20 Jahren gegangen sind. Und das wird sich hoffentlich auch fortsetzen. Wie schaut das mit der Finanzierung aus? Die Frage, wie kann man sowas finanzieren? Das ist doch deutlich bessere Recht. Wir haben einen Beitragsprozentsatz, der deutlich höher ist als in Deutschland, 22,8%. Ich sage dazu, würde man den deutschen Riester, den veranschlagten Wert mit den 4% sozusagen in Deutschland irgendwie in den gesetzlichen Pensionsversicherungsbeitrag irgendwie eingliedern, wie das auch vorgeschlagen wurde, und auf zumindest hälftig aufteilen auf Arbeitgeber, Arbeitnehmer, käme man auf einen Wert, der auch ungefähr in der Höhe liegt. Dann würde im Regelfall eigentlich nur mehr die noch immer massive Differenz bei den Leistungen übrig bleiben, beziehungsweise man könnte sich auch in Deutschland dann höhere gesetzliche Renten problemlos eigentlich leisten. Dann Höchstbeitragsgrundlage, also das sind, auch hier merkt man, die Begrifflichkeiten sind immer wieder anders in Deutschland als in Österreich, das hat verschiedenste Gründe. Ich erinnere mich einmal persönlich an eine sehr interessante Erfahrung, vielleicht kurz eingestreut. Da ging es um die Schaffung eines Betriebspensionsgesetzes in Österreich und unter anderem ging es um die Terminologie, die wir da sozusagen irgendwie verwenden sollen. Ich war damals ziemlich neu in diesem Bereich tätig und habe da bei einer Sitzung im Sozialministerium vorgeschlagen, naja, man könnte ja die deutsche Terminologie übernehmen und das einfach so benennen, diese Direktzusagen und Ähnliches mehr, was es bei den Betriebsrenten gibt. Der Vorschlag, sich an der deutschen Terminologie anzuhängen, hat beim Sitzungsleiter, der zuständige Sektionschef, folgende Reaktion ausgelöst. Er hat gesagt, also wenn das in Deutschland so heißt, dann heißt das bei uns aber sicher nicht so. Also gut, das war... Also es gibt ja zum Teil schon oft skurrile Dinge, die man so erlebt. Also ob das bei anderen Punkten, wo es unterschiedliche Begrifflichkeiten gibt, auch so war in der Entstehungsgeschichte, weiß ich nicht. Bei den Betriebspensionen, Betriebsräten habe ich es ziemlich genau in Erinnerung, wie das zustande kam. Gut, also auf das bin ich jetzt gekommen, weil die deutsche Beitragsbemessungsgrenze in Österreich Höchstbeitragsgrundlage heißt. Interessanter Punkt, aber der nächste, wie setzt sich diese 22,8% Beitragssatz zusammen? Das ist nämlich insofern interessant, dass in Österreich der Arbeitgeberbeitrag deutlich höher ist als der Arbeitnehmerbeitrag. Hat historische Gründe, aber wie dem auch sei, es ist so, wie es ist. Von diesen 22,8% werden 12,55 als Arbeitgeberbeitrag abgeführt und auf Arbeitnehmerseite sind es 10,25%. Das ist immer die eine Finanzierungsschiene, die Beitragszahlungen von den Erwerbseinkommen. Die andere Finanzierungsschiene, und da ist ein nicht unwesentlicher Unterschied auch zu Deutschland. Wir haben einen Bundesbeitrag oder Bundesmittelzuzahlung, die als Ausfallshaftung konstruiert ist. Also in Österreich ist es nicht so, dass der Beitragssatz oder die Beitragssatzhöhe die Variable bildet, um sozusagen die jeweilige Ausgabenentwicklung irgendwie abzufangen. In Österreich variiert an sich die Steuerzuzahlung. Sie sehen nachher dann, dass das eigentlich so schlimm auch wieder nicht ist, diese Variation. Aber es ist grundsätzlich so konstruiert und hat negative Seite, dass der Finanzminister sehr, sehr interessiert ist, die Pensionsausgaben irgendwo halbwegs im Griff zu behalten, weil der muss sozusagen aus seinem verfügbaren Steuertopf das jeweils ausgleichen. Aber jedenfalls ist es so, also Ausfallshaftung vom Bund, das ermöglicht nämlich, dass wir konstant hohe Beitragssätze haben. Diese 22,8%, die sind unverändert seit dem Jahr 1988 so. Also es gab beachtlich hohe Beitragserhöhungen in den 1960er Jahren, 70er Jahren bis zu Beginn der 1980er Jahre. Und die letzte war dann irgendwo um 1988, die war nur ganz geringfügig. Seit damals gilt dieser 22,8 Beitragssatz mit der Aufteilung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wie ich es ausgeführt habe. Dieser Bundesbeitrag, diese Ausfallshaftung macht derzeit an den Gesamteinnahmen ungefähr etwas weniger als ein Fünftel aus, genau genommen 18%. Zu 100% aus Steuermitteln finanziert wird die Mindestsicherung im Rahmen der gesetzlichen Pensionsversicherung, sprich die Ausgleichszulage und der Pensionsbonus. Schauen wir jetzt einmal, das ist jetzt die Entwicklung, ein Rückblick bis Mitte der 1980er Jahre. Solche Zahlen, Langzeitreihen sind eine spannende Sache, mit denen wird auch sehr viel Schindluder getrieben, sowohl in Deutschland als auch in Österreich und in anderen Ländern. Wenn beispielsweise links haben wir die Nominalbeträge des Bruttoinlandsprodukts in Österreich, dann daneben nächste, also die dritte Spalte, Ausgaben der Pensionsversicherung in Milliarden Euro. Und wenn man nur die jetzt zum Beispiel sich anschaut, 1985 10,8 Milliarden Euro und aktueller Stand 49,6. Zum Vergleich mit Deutschland, übrigens ungefähr Bevölkerungsrelation ist ungefähr 1 zu 10. Jedenfalls der Anstieg von 10,8 auf 49 eignet sich natürlich gut, entsprechende Grafiken zu machen, wo man plötzlich so eine große Steigerung auftaucht. Und mit solchen Darstellungen wird sehr, sehr viel Stimmung gemacht. In allen Ländern, soweit ich das überblicke. Es ist allerdings völlig aussagelos und geradezu irreführend, das so darzustellen. Man sieht dann in den nächsten Spalten, wo man dann die Ausgaben der Pensionsversicherung relativ zum Bruttoinlandsprodukt nimmt, wie das zum Beispiel auch die OECD macht, oder auch die EU-Kommission im Aging-Report. Das, also so gesehen muss man die eigentlich sozusagen diesen Punkt zumindest positiv hervorheben. Dann sieht man, dass das natürlich nicht so dramatisch ist, diese Steigerung. Da waren 10,8% des BIP wurden im Jahr 1985 für die Pensionsversicherung aufgewendet und jetzt sind es 12,2, das ist mehr. Ist allerdings jetzt wieder im Sinken. Glaube 2022, glaube ich, sind es 11,6 oder so, gibt es ja noch keinen endgültigen Wert, oder habe ich zumindest zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Tabelle das noch nicht gehabt. Das hängt dann natürlich sehr stark von der BIP-Entwicklung auch ab. Der BIP-Einbruch führt dann natürlich zu einem prozentmäßigen Anstieg der Pensionsausgaben. Bundesmittel auch interessant, eben jetzt mit dieser Ausfallshaftung, Bundesmittel relativ zur Pensionsversicherung, 1985 3%, dann irgendwann einmal herunter auf 2,3, jetzt 2,9. Also es ist nicht so, dass wir in Österreich eine Kostenexplosion hätten. Also relativ zum Bruttoinlandsprodukt, sinnvolle Messgröße, gibt es trotz dieses guten Niveaus keine Kostenexplosion. Wenngleich das Gesamtausgabenniveau, das ist irgendwo logisch, höher ist als in Deutschland. Weil wenn man sozusagen dann, das sind nur die Pensionsversicherungsausgaben, würde man die Beamten, die aktuell noch sehr hohen Ausgaben für Beamtenpensionen dazu nehmen, sind wir ungefähr bei 15% des BIP derzeit an Gesamtausgaben für Pensionen. Stellenwert, gesetzliche Alterssicherung, ich habe es zu Beginn gesagt, ganz klare Priorisierung. Wir haben ungefähr 90% der Auszahlungen stammen, der Pensionsauszahlungen stammen aus den gesetzlichen Systemen. Betriebspensionen eher marginale Größe, 4%, privat ungefähr 6%. Das sind nicht ganz aktuelle Daten, aber da hat sich seit dem Jahr 2010 sicher wenig geändert, wenn überhaupt. Zu den Betriebs- und Privatpensionen vielleicht auch ein paar Worte, glaube ich, ist wichtig, weil die auch hier stark Thema waren und in Deutschland immer wieder auch sind. Wir haben in Österreich bei den Betriebspensionen einen Verbreitungsgrad, der wesentlich niedriger liegt als in Deutschland, ungefähr 20% der Arbeitnehmer erfasst. Dahinter stehen fast nur betriebliche Vereinbarungen, also wenig Tarifverträge oder gibt es überhaupt nur einen oder zwei, die keine besondere Rolle spielen. Also wenn es Betriebsrenten gibt, dann sind das betriebliche Regelungen, Arbeitgeber, Betriebsrat. Die Abwicklung findet sehr stark über de facto Pensionsfonds statt, die in Österreich Pensionskassen genannt werden. Wieder ein terminologischer, interessanter Unterschied. Also es sind de facto Pensionsfonds, sie heißen aber Pensionskassen in Österreich. Dort wichtig auch ein bisschen, glaube ich, interessant und wichtig für die relativ, wie soll man sagen, relativ vorsichtige Einschätzung von Seiten der Gewerkschaften der Betriebspensionszusagen, die sind Defined Contribution. Das ist das, was in Deutschland auch groß jetzt damit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz als neue Variante ins Spiel kam, Defined Contribution ohne Garantie. Das haben wir in Österreich schon seit den 1990er Jahren mit ziemlich negativen Erfahrungen. Also da gab es eine beachtliche Menge von Rentenkürzungen, Betriebspensionskürzungen dann nach den Kapitalmarkteinbrüchen 2000 und dann 2008 und jede Menge Unzufriedenheit. Das hat ziemlich zur Vorsicht beigetragen, auch innerhalb der Gewerkschaften, also gegenüber solchen Zusagen, weil dann, und das war zum Teil natürlich bedauerlich, sehr stark auch die Betriebsräte da unter Beschuss kamen, die diese Verträge unterschrieben haben. Also das, wie gesagt, war ein Element oder ist nach wie vor ein Element, das da eher zur Vorsicht tendieren lässt. Letzter Punkt bei den Betriebspensionen, ein wichtiger Punkt im Vergleich zu Deutschland. In Österreich haben wir eine gesetzliche Regelung, die besagt, mindestens 50% des Beitrags zu einer Betriebspension muss vom Arbeitgeber stammen. Also so ein Etikettenschwindel, wie er zum Beispiel mit der völligen Entgeltumwandlung und dann de facto nur arbeitnehmerseitigen Finanzierung in Deutschland möglich ist, das ist bei uns rechtlich ausgeschlossen. Insgesamt ist generell die Entgeltumwandlung sehr, sehr restriktiv gehandhabt und nur in Ausnahmefällen zulässig. Dann kurz zu den Privatpensionen, da haben wir ein Instrument aus dem Jahr 2002, 2003 circa, das nennt sich prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge. Da war zuerst ungefähr 9,5% staatliche Prämie. Diese staatliche Prämie wurde dann in dem allgemeinen Unmut, der mit dieser Regelung dann sich ergeben hat im Laufe der Jahre, wurde diese staatliche Prämie in einem eigentlich Harakiri-Akt des Gesetzgebers in laufende Verträge hinein auf die Hälfte reduziert. Im Jahr 2012 genau genommen. Das hat aber nicht einmal allzu viel Aufschrei auch bei den Betroffenen, die solche Verträge hatten, irgendwie ausgelöst, weil alle irgendwie damals schon der Meinung waren, da kommt sonst so nichts raus. Also nach dem Finanzmarkteinbruch 2008 haben sich alle großartigen Versprechen, so die da ursprünglich von den Bankenversicherungen und so weiter gegeben wurden, in Luft aufgelöst und wie gesagt, dann wurde sogar auch noch die staatliche Prämie halbiert und aktuell ist es so, dass kaum mehr Neuverträge abgeschlossen werden. Was wir nach wie vor haben, ist eine große Zahl von Lebensversicherungen, die aber ohne jegliche staatliche Förderung laufen. Also das ist wirklich eine reine Privatangelegenheit, wenn so etwas jemand macht, aber staatliche Förderung gibt es nur bei dieser prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge. Sie ist allerdings nicht, anders als in Deutschland, nicht sozial gestaffelt. Das ist eine Generalprämie, die ja gleichzeitig auch vom Volumen her natürlich niedrig ist. Also aktuell ist der Höchstwert an staatlicher Prämie 137 Euro pro Jahr.
Pro Jahr.
Pro Jahr. Also die geförderte Prämieneinzahlung, glaube ich, ist 2500 Euro Maximum und von dem die 4,25% ergibt dann diese 137 Euro. Also es ist klar, das ist nicht etwas, was jetzt sozusagen weltbewegend ist. Gut. Jetzt schauen wir zu den Reformen. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Reformen in Österreich gab es jede Menge. Vieles umstritten und manches ziemlich chaotisch. Aber im Nachhinein betrachtet ist da eigentlich gar nichts so Schlechtes herausgekommen. Aber jedenfalls im Vergleich zu Deutschland, glaube ich, nicht unwichtig zu betonen, dass die Ausgangslage insofern anders war für den Reformprozess seit mehr oder weniger Mitte der 1980er Jahre. Vorher gab es Leistungserweiterungen und Ausdehnung des Versicherungskreises und ab Mitte der 1980er Jahre, ähnlich wie in Deutschland, glaube ich, schrittweise eher kostendämpfende Maßnahmen. Aber jedenfalls die Ausgangslage war so schon immer, dass in Österreich die gesetzlichen Renten, gesetzlichen Pensionen viel mehr dominant waren als in Deutschland. Wir hatten zum Beispiel in den 1980er Jahren nur 10% von Arbeitnehmern, die Betriebsrentenzusagen hatten. 90% ohne, sondern die hatten eine gesetzliche Rente und das war es einfach. Das ist die Ausgangssituation insofern doch anders. Und es ist vielleicht auch nicht ganz unwesentlich für diese Angleichung Pensionsversicherungspensionen und Beamtenpensionen, dass die Bemessungsgrundlage für die Pensionen aus der Pensionsversicherung ursprünglich die letzten 5 Jahre vor Rentenantritt waren. Und diese letzten 5 Jahre, also Durchschnittseinkommen in den letzten 5 Jahren vor Antritt der Pension, die waren nicht allzu weit weg vom Letztbezug, der bei den Beamten gegolten hat. Und dann kamen Reformen, in denen die Regelungen bei der Pensionsversicherung in mehreren Schritten geändert wurden. Von 5 auf 10 Jahre, von 10 auf 15 Jahre, dann irgendwo so bis hin zu 20 Jahren. Bei den Beamten blieb es beim Letztbezug. Das hat im Laufe der 1990er Jahre dann mehr und mehr zu einem Unmut geführt, und zwar zu einem massiven Unmut, auch innerhalb der Gewerkschaften zu massiven Problemen zwischen den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und den anderen Vertretungen. Und jedenfalls politisch war es dann so, dass so ab Mitte der 1990er Jahre ein Angleichungsprozess oder der Reformprozess beide Säulen, wenn man so will, oder beide Äste, Pensionsversicherung plus Beamtenpensionsrecht umfasst hat. Das war dann einfach für Regierungen, glaube ich, nicht, wenn ich das recht jetzt rekapituliere und mich an diese Zeit erinnere, etliche dieser Auseinandersetzungen miterlebt, die zum Teil sehr hart waren, aber es war politisch relativ weiter Konsens, das kann nicht so weitergehen, dass die gesetzliche Pensionsversicherung so eher mit dem Argument, naja, wir müssen halt sparen, irgendwie Leistungsreduktionen verpasst bekommt und das Beamtenpensionsrecht daneben unangetastet fortbesteht. Damit habe ich das schon gesagt, was hier auf dieser Folie ist. Und dann kam etwas, was sehr, sehr zentral eigentlich für Österreich war und auch interessant ist im Vergleich mit Deutschland. Also wir hatten dann ab 2000 hatten wir eine andere Regierungskonstellation. Bis dorthin war die Sozialdemokratie in Österreich immer führend in den Regierungen, zwischen 1970 und, glaube ich, 83 Alleinregierung Sozialdemokratie, 93 bis zum Jahr 2000 Koalitionsregierungen, immer dominiert von den Sozialdemokraten. Und dann kam das Jahr 2000 und ein Regierungswechsel, der auch international massives Aufsehen erregt hat. Neue Koalition, die konservative Volkspartei, also die österreichische CDU, ging mit der damals noch von Haider, Jörg Haider, vielleicht bekannt noch der Name, geführten FPÖ eine Koalition ein. Die haben dann zuerst einmal einige sehr merkwürdige Reformen in allen möglichen Bereichen gemacht. Das Rententhema zuerst wenig angetastet. Dann kam im Jahr 2002, muss das gewesen sein, eine interne Revolte in der Freiheitlichen Partei. Die haben gemerkt, dass ihnen alle ihre Wähler davonlaufen. Die haben also als Regierungspartei eigentlich das Gegenteil von dem gemacht, was sie vorher großartig versprochen haben. Sie haben alles Mögliche versprochen als Oppositionspartei, dann waren sie in der Regierung, haben sie einfach genau das gemacht, was die ÖVP wollte, nur um einfach damit dabei zu sein in der Regierung. Das war aber fatal, was die Wählerunterstützung betroffen hat. Und dann gab es einen internen Aufstand, dann haben sich die Minister dieser Partei aus der Regierung zurückgezogen, die Regierung ist zurückgetreten und es gab Neuwahlen. Die Neuwahlen haben dazu geführt, dass die ÖVP, Schüsselpartei, Bundeskanzler Schüssel damals, einen beachtlichen Sieg davongetragen hat. Die Freiheitlichen sind dann die Wähler, sind zu der ÖVP ein Gutteil übersiedelt. Und die Freiheitliche Partei hat einen Frontalabsturz erlebt, von 27% vorher auf 10% bei der nächsten Wahl. Und zur totalen Überraschung haben aber trotzdem diese beiden Parteien dann eine Fortsetzung der Koalition beschlossen, die sie vorher gerade aufgekündigt haben, miteinander, das wird nicht fortgesetzt, gut, dann wurde es doch fortgesetzt. Und dann kam innerhalb kürzester Zeit plötzlich ein Reformvorschlag zur dramatischen Reform der Renten. Und das ist das. Und das war so dramatisch und drastisch und schlecht vorbereitet, dass es gleichzeitig auch den Widerstand relativ jetzt im Nachhinein betrachtet gesagt leicht gemacht hat. Weil das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Sofortkürzung der Neupensionen im Folgejahr ab 2004 hätte das gegolten um bis zu 20%. Kürzung der Pensionen der Jüngeren um bis zu 40%. Kurzfristige Abschaffung aller vorzeitigen Alterspensionen, also aller Pensionseintritte vor 65 jetzt bei den Männern. Gleichzeitig wurde versprochen, so ähnlich wie in Deutschland, Riester-Rente und so weiter, naja, macht euch keine Sorgen, weil ja, wir werden ja Betriebs- und Privatrenten ausbauen und dann wird das ja ausgeglichen. Gut, jedenfalls diese Maßnahmen, da sehen wir es auf einem Profilcover, wie das dann auch in den Medien berichtet wurde, das hat uns ermöglicht, wir haben da von der AK her auch massiv dazu beigetragen mit unseren Beispielrechnungen, dass wir das auch publik machen, was da tatsächlich auf die Leute zukommt. Es wurde von der Regierung total schön geredet, aber das gelang nicht allzu lange. Dann kamen die Medienberichterstattungen, dann kamen massive Proteste und letztlich hat das Ganze dazu geführt, das kann man dann noch nachlesen, dass ein Jahr später ein neues Recht kreiert wurde, das eigentlich im Wesentlichen dem entspricht, was wir heute haben und durchaus, glaube ich, auch im Wesentlichen gute Seiten hat, eben diese 1,78% Leistungsgutschrift. Aber wie gesagt, es war eben doch eine Sondersituation, ein sehr wenig ausgegorener Reformvorschlag, völlig überzogen, schlecht vorbereitet, unter einer Regierungskonstellation, ÖVP-FPÖ-Regierung, in der Opposition die Grünen und die SPÖ und die Gewerkschaften haben diesen Widerstand dann sozusagen angeleitet, aber die Oppositionsparteien sind da voll aufgesprungen und so ist es gelungen, das eigentlich dann weitgehend zu stoppen. Betriebspensionen, die Reformen, ja, das war auch interessant, ich habe schon ein bisschen angesprochen, in den 1990er Jahren gab es viele Übertragungen aus den früheren Rückstellungen, aus den früheren Direktzusagen in diese Pensionsfonds hinein, da wurden hohe Ertragserwartungen kalkulatorisch unterstellt, die dann nicht eingelöst wurden und die Folge war, ich habe es vorhin glaube ich schon erwähnt, relativ viele, also viele massive Leistungskürzungen davon von Leuten und viel Empörung. Dann wurde auch noch eine Mindestverzinsungsgarantie dann irgendwann einmal gestrichen zwischendurch, die es ursprünglich gab. Also die Erfahrungen mit Betriebspensionen nicht unbedingt dazu anregend. Ja, okay. nicht unbedingt dazu anregend, dass das wirklich die große Schiene wäre, um sozusagen die Alterssicherung auf eine sicherere Basis zu stellen. Ausblick. Hier aus einem OECD-Dokument, ihr kennt, in Deutschland gibt es ja diesen Ideal, die Standardrente. Das gibt es ja hier in Österreich nicht, irgendwie das so ein Rechenansatz war in Österreich völlig unbekannt, aber wird jetzt wieder doch irgendwie bekannt über die Berechnungen, die von der OECD und von der EU-Kommission durchgeführt werden, sozusagen über die Leistungskraft und die Einkommensersatzkraft von Rentensystemen. Und da zum Beispiel Berufseintritt, also eine theoretische Rechnung, Berufseintritt im Jahr 2020, Alter 22, und dann ist jemand durchgehend erwerbstätig bis zum gesetzlichen Rentenalter. Was kommt dann an Einkommensersatz raus? Annahme immer Durchschnittseinkommen, was natürlich auch eine eher etwas, wie soll man sagen, sehr optimistische Annahme ist. Aber jedenfalls, man sieht da, Österreich liegt da natürlich hoch. Es liegen auch andere Länder hoch, aber da zum Teil mit abenteuerlichen Pensionsaltersannahmen, zum Beispiel Italien in diesen Rechnungen mit Pensionsalter 71 gerechnet. Also ich meine, kommentieren möchte ich das nicht. Also man braucht sich nicht wundern, sage ich nur dazu, wenn es dazu eine Regierung gibt, wie es jetzt gibt. Wer solche Pensionsreformen vorgelagert macht, wie da Rentenalter auf 71 nach oben, braucht sich nicht wundern, wenn er nachher abgewählt wird. Ich meine, das ist ähnlich was zum Beispiel in Polen, dort hat das auch eine große Rolle gespielt, der massive Unmut der damaligen Tusk-Regierung mit den dortigen Rentenreformen. Also das wäre noch ein eigenes Thema, so ein bisschen, warum sind etliche so rechtspopulistische Parteien derartig im Aufschwung. Ich glaube, das spielt so manches aus der Sozialpolitik auch mit. Aber jedenfalls Österreich liegt da auch für die heute Jüngere mit diesen 1,78% Gutschrift, die gelten sozusagen auch für die Zukunft, und hoffentlich wird das wirklich so bleiben. Das gibt eine gute Einkommensersatzrate, auch bei 40 Jahren oder selbst 35 Jahren Nettoersatzraten um die 70-80%. Die Kosten, der Ausblick bei den Kosten. Die BIP-Prozent, ich habe es vorhin gesagt, das ist die entscheidende letztlich Maßgröße, die dann Sinn gibt, um Pensionskosten insgesamt sozusagen im Zeitverlauf zu beobachten, relativ zum in dem Fall angenommenen Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts oder der Produktivitätsentwicklung, die dahinter steht als Annahme. Das ist jetzt gesamt Pensionskosten, Pensionsversicherung plus Beamtenpensionen und da haben wir eine Erhöhung, die uns sozusagen vorgerechnet wird. Das deckt sich irgendwie auch mit unseren Berechnungen, aber das ist nicht der Zusammenbruch des Ganzen. Das ist keine Kostenexplosion, das ist eine ganz normale irgendwie Anpassung an den demografischen Wandel. Und auf den ersten Blick wirkt das so, wie wenn das nur mit riesigen Leistungskürzungen einhergehen könnte. Aber wenn da im Jahr 2070 dann nur 14,3% des BIP aufgewendet werden bei wesentlich mehr Älteren. Man muss aber beachten, wir haben da massive dann Ausgabenreduktionen bei den Beamtenpensionen, ganz dramatisch, weil die Leistungsniveaus gesunken sind, weil viele Personen, die heute noch beamtet oder früher beamtet wurden, nicht mehr verbeamtet werden in allen möglichen Dienststellen, und sehr viele Ausgliederungen aus dem öffentlichen Dienst, und natürlich auch keine, also Bahn, Post und so weiter, die waren vorher beamtet, die dort bediensteten, ist natürlich Geschichte inzwischen. Also da ändern sich die Kosten massiv. Es wird auch mit beträchtlichen Kostenreduktionen jetzt in BIP-Prozenten gerechnet, bei den hinterbliebenen Pensionen gerechnet, also in Summe ist das ein Niveau, das jedenfalls so vorausgesagt wird, und von unfinanzierbar und Kostenexplosion, glaube ich, kann da keine Rede sein. Zentrale Herausforderungen noch kurz, viele Niedrigpensionen bei Frauen, habe ich schon gesagt, das ist ein großes Problem. Wir haben große soziale, das ist ein generelles Problem für Alterssicherungssysteme, wir haben große soziale Unterschiede bei der Lebenserwartung, je nach sozioökonomischer Gruppe. Schwer zu aufzufangen, aber natürlich eine riesige Herausforderung. Dann haben auch in Österreich in Fragestellung der Nachhaltigkeit durch diverse Thinktanks und Arbeitgeberverbände, natürlich auch wir haben immer wieder die Diskussion, ja, das ist zu großzügig oder was auch immer. Aktuell allerdings die politischen Parteien sehr zurückhaltend. Das ist nicht so, dass das jetzt ein großes Reformthema wäre. Bei den Jüngeren haben wir ein Problem, das Vertrauen ist nicht wirklich allzu groß. Arbeitsmarktdefizite, ein weiterer Punkt. Vergleich Deutschland, ich versuche es jetzt kurz, noch ganz kurz, da habe ich noch, 5 Minuten habe ich noch. Okay. Österreich, wir haben umfassende Reformen gemacht, wir haben die Berechnungsformen geändert, wir haben den Zugang zu den Renten geändert, Beamtenpensionen allalong 1:1 angeglichen an die Leistungsniveaus der Pensionsversicherung. Aber wir haben das Ziel der Lebensstandardsicherung im gesetzlichen System beibehalten. Also ein ganz zentraler Unterschied zu Deutschland, das wurde in Deutschland ja gezielt verabschiedet, mehr oder minder, und dann sozusagen behauptet, naja, Lebensstandardsicherung ja, aber dann eben durch die 3 Säulen, wobei kein Mensch wirklich dazu gesagt hat, wer soll die Säulen 2 und 3 dann wirklich zahlen und welche Risiken sind damit verbunden und. Also in Österreich wurde das beim gesetzlichen System behalten, diese Verantwortung, und das ist sehr sinnvoll so. Dann haben wir da ja der Leistungsvergleich, das zeigt dann ja sehr deutlich, wenn man die deutsche Rentenberechnung, also Entgeltpunkte und dann der aktuelle Rentenwert, wenn man das sozusagen in die österreichische Berechnungsform umrechnet mit dieser unmittelbaren Gutschrift vom versicherten Einkommen, die 1,78%, dann ist in Deutschland derzeit 0,99% Gutschrift und in der Zukunft für die heute Jüngeren sogar damit zu rechnen, dass es nur mehr 0,83% sind. In Österreich, hier steht 1,72%, weil im letzten Jahr vor dem Rentenantritt das nicht mehr aufgewertet wird. Deswegen hat ein Kollege von mir dann gesagt, na gut, also dann stimmt 1,78 eigentlich nicht genau, muss man ein bisschen zurückgehen jetzt im Durchschnitt, okay, 1,72, aber jedenfalls der Vergleich, das sind 70% mehr als in Deutschland derzeit, also mehr oder weniger 1% zu 1,72 und für die Jüngeren dann noch viel mehr der Unterschied. Also das ist wahrlich riesig. Hier sind die Leistungsunterschiede, das ist, glaube ich, bekannt, auch da vorne, glaube ich, auf einem Plakat nachzulesen, also brauche ich jetzt nicht näher auszuführen, sie sind sehr groß, die Leistungsunterschiede. Das ist 2018, da haben wir damals eine Vergleichsstudie gemacht, deswegen die Werte jetzt schon ein paar Jahre alt. Armutsgefährdungsquoten wurde auch schon angesprochen in Österreich, die roten Linien, also tendenziell das nach unten gehend, und zwar ziemlich deutlich, Deutschland, Armutsgefährdung im Alter tendenziell steigend. Reformthesen zum Schluss. Aus meiner Sicht, klar ist, jede Form der Alterssicherung, vor allem wenn sie gut sein soll, kostet viel Geld. Ich würde sagen, öffentliche Systeme sind kostengünstiger als private oder sozusagen Zusatzsysteme, die kapitalgedeckt sind. Erster Punkt, Kostenfrage. Zweiter Punkt, jede Form der Alterssicherung ist Risiken ausgesetzt. Das wäre natürlich verwegen zu sagen, da gibt es überhaupt kein Risiko in einem gesetzlichen System. Das ist nicht der Fall, würde ich sagen. Es ist jede Form der Alterssicherung gewissen Risiken ausgesetzt. Die Frage ist dann nur, welches ist mehr oder weniger riskant. Und ich würde sagen, dass die gesetzlichen Systeme, die umlagefinanzierten gesetzlichen Systeme, wesentlich weniger riskant sind als die Systeme, die an die Finanzmärkte angebunden sind. Jede Alterssicherung braucht sozialen Ausgleich. Das gibt es in öffentlichen Systemen, in gesetzlichen Systemen, nicht aber in anderen. Arbeitsmarkt ist zentrale Stellschraube. Und ich möchte diese eine Folie noch, wenn ich darf, da kurz, weil schon einiges gesagt wurde zur Demografie und zur Panikmache mit Demografie. Für mich besonders bezeichnend sind ja Grafiken wie zum Beispiel diese da, die stammt von der EU-Homepage und ist damals zum Aging Report 2015 publiziert worden. Und so ähnliche Grafiken finden sich ja noch und nöcher in allen möglichen Publikationen. Und das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, was die da gemacht haben. Da ist links jetzt Ratio of Workers to Pensioners will decrease. Und dann steht da diese 4:1 Relation, 4 Workers, 1 Pensioner im Jahr 2013. Und das würde sich bis zum Jahr 2060 auf 2 Workers, 1 Pensioner verlagern. Sie werden das wahrscheinlich kennen aus ähnlichen Darstellungen. Das Interessante nur, bezieht sich auf Daten aus dem Jahr 2013, diese 4:1 Darstellung. Im selben Report, zu dem dann diese Grafik erschienen ist, im selben Report sind folgende Zahlen ausgewiesen. Realität, Workers to Pensioners, 1:7,1. Sie behaupten, es sei 4:1 im Jahr 2013. Die Realität war, auf eine Person, sozusagen einen Rentenbezieher, waren 1,7 Personen erwerbstätig in der EU. Und wieso gibt es diesen dramatischen Unterschied? Beim ersten haben sie einfach nur die Zahl der Menschen in der Altersgruppe gezählt.
Da gab es keine Arbeitslosen, keine Kranken, keine irgendwas. Alle von 15, glaube ich, bis 64-Jährigen seien vermeintlich erwerbstätig. Innerhalb dieser Erwerbstätigen gibt es keine Invaliditätsrentner, keine Arbeitslosen, die Leistungen beziehen und, und. Alles uninteressant, einfach nur die Altersgruppe. Und sozusagen Rentner sei jeder, der über 65 sei. Rein demografische Betrachtung. Und das wird dann in die Zukunft fortgeschrieben, in derselben Form. Also eigentlich geradezu unglaublich. Also wenn man diesen Ausgangswert, und wenn man es korrekt darstellen würde, diese 1,7 zu 1, dann sieht man natürlich sofort, wenn man es dann näher anschaut, an Bevölkerungspyramiden und so weiter, wo den ökonomischen Status mit hineinspielt, dass dann natürlich, wie man es ganz recht sieht, mit den roten Feldern sind die Leistungsbezieher in allen Altersgruppen, Rentner und Arbeitslose, dass eigentlich ein enormes Interventionspotenzial in allen Altersgruppen besteht. Also runter mit der Zahl, also eines, die mit dem Lohn und so wurde schon angesprochen, natürlich logisch eine ganz zentrale Größe, es müssen die Einkommen passen, aber auch was die Zahl der Beitragszahler betrifft, ist ein riesiges Potenzial, selbst in Ländern wie Deutschland, mit relativ hoher Beschäftigungsquote, zu einer Verbesserung dieser Relation zwischen Beitragszahlern und Leistungsempfängern, wenn man auf die Leute, auf die Menschen im Erwerbsalter blickt und schaut, wie viele sind dort nicht oder unzureichend oder schlecht integriert. Eine riesen Stellschraube, die aber wenig genützt wird und zum Teil völlig ausgeblendet wird, weil man eben mit solchen Grafiken oder da mit der Darstellung ganz links einfach nur auf die Altersstruktur schaut. Wenn sich diese Dinge, oben sind die über 65-Jährigen drunter, das ist aus 2010 übrigens die EU-Bevölkerung, dann, wenn man so hinschaut, dann sieht man gar nicht, was da für Riesenstellschraube Arbeitsmarkt eigentlich gegeben ist und blendet die völlig aus. Damit wird sehr, sehr viel zur Panikmache beigetragen und damit mache ich Schluss. Dankeschön.
Dankeschön. Bleibt mal hier vorne.